Na, ich brauche es nicht.
Ja?
Ich denke, Sie hören mich gut, oder? Ja, sehr gut, passt. Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Es ist nichts Tragisches, keine Sorge, aber ich fahre bald nach Indien und da braucht's gewisse Impfungen und alles auf einmal ist halt manchmal ein bisschen viel. Das kann einem dann mal auf den Magen schlagen oder so. Aber sonst ist alles in Ordnung. Das Thema ist die große Glaubenskrise und Krise in der Kirche, in Anführungsstrichen. Wir sind ja nur noch in Krisenstimmung, grundsätzlich, politisch, wirtschaftlich, religiös, alles ist nur noch in Krisenstimmung. Welche Antworten haben wir darauf? Welche Antworten können wir geben? Was kann uns Kraft geben? Und da ist mir eben dieses Wort aus dem Johannesevangelium eingefallen: Euer Herz beunruhige sich nicht. Wir machen uns, glaube ich, zu viele Sorgen, im Allgemeinen immer mehr Sorgen, zum Teil berechtigte Sorgen, aber zum Teil auch beunberechtigte Sorgen. Und wir sind so in einer Stimmung, in einer Phase, das wiederholt sich wahrscheinlich alle paar Generationen einmal, wo wir glauben, oder nicht wir jetzt konkret, aber wo die Menschheit irgendwie so das Gefühl hat, jetzt geht alles den Bach herunter und wir müssen das sinkende Schiff irgendwie noch herausreißen. Aber viele sind einfach auch total gelähmt und machen gar nichts mehr und resignieren. Wir reden ja auch vom neuen Biedermeier, man zieht sich wieder zurück in die eigenen vier Wände, man baut sich seine eigene kleine Welt. Das haben wir auch in der Kirche, da gibt es so gewisse Kreise, was ja auch gut ist, jeder soll auch seine Spiritualität leben, aber auch in der Kirche ziehen sich immer mehr in ihre Kreise zurück. Das sind einmal die ganz Konservativen, die sich in ihre heile Welt zurückziehen, scheinbar heile Welt, in der alles so ist, wie es immer war, und das gibt ihnen Sicherheit. Da gibt es dann die anderen Kreise, die am liebsten gleich alles über den Haufen werfen wollen und eine neue Kirche gründen wollen. Und dann gibt es eine große Gruppe dazwischen, die mehr oder weniger ratlos ist, die noch das Ihrige tut und so weiter. Und dann gibt es eben ganz viele, die aufgegeben haben, überhaupt etwas zu tun. All das ist, glaube ich, sehr gefährlich. Religiös, wie politisch, wie gesellschaftlich, überhaupt. Dieses Denken, ich kann ja eh nichts machen, was in vielen Bereichen stimmt, dass wir eh nichts machen können, weil einen jeden von uns, denke ich, die Macht fehlt, soll uns aber doch nicht in die Resignation und in die Verzweiflung führen. Wenn ich immer höre, ja, in 10 Jahren, da wird es die Klöster und die Kirche nicht mehr geben, glaube ich nicht. Wir haben den Nationalsozialismus überstanden, wir haben den Kommunismus überstanden, wir haben mit der Klosteraufhebung den Josephinismus überstanden und den Kulturkampf in Deutschland überstanden. Wir haben schon so viel überstanden, dass ich grundsätzlich einmal glaube, dass es die Kirche auch in 10, in 20, in 30, in 40, in 50 Jahren und bis zum Ende der Zeiten geben wird, vielleicht etwas anders, als wir es gewohnt sind, aber es wird die Kirche weiter geben. Und es wird auch weiter Gläubige geben. Wir hatten jetzt unser Provinzkapitel in Oberösterreich, wo eine neue Provinzleitung gewählt wurde, und da hat der neue Kustos der Mennoniten von der großen Mennonitenkirche hier in Wien, von Dreifaltigkeit in der Alserstraße, referiert und er hat gesagt, Gott gibt uns niemals auf, wir geben uns höchstens selber auf. Und diese Stimmung, die macht sich leider breit, dass wir uns selber aufgeben, auch in der Kirche. Wir sehen nur noch das, was nicht vorhanden ist, aber nicht das, was vorhanden ist. Wer unsere Kirche kennt, die Franziskanerkirche, ich glaube, wir haben immer noch einen relativ guten Kirchenbesuch und wir haben auch noch relativ einen gemischten Kirchenbesuch. Also es kommen auch junge Leute nach. Und wenn ich dann immer höre, ja, es kommt ja keiner mehr zur Kirche. Gut, die Zeiten, wo wir 5 Gottesdienste am Vormittag hatten, die sind vorbei am Sonntag. Aber wie viele sind vielleicht auch damals nur gekommen, weil es eben so üblich war und weil man musste? Ich glaube, wir müssen vieles relativieren. Ich glaube, die Leute waren natürlich früher, in Anführungsstrichen, frömmer oder mehr geprägt durch die Kirche, aber wir dürfen das Ganze auch nicht glorifizieren. Wenn ich an meine Heimat denke, an eine Kleinstadt im Münsterland, als ich Kind war, außer Schützen, Kirche und Fußball und Freiwillige Feuerwehr, gab es da ja auch nichts. Wo hätten wir als Jugendliche hingehen sollen? Also waren wir alle bei der katholischen Jungschar. Und wir waren alle bei der katholischen Landjugend. Es war alles völlig normal, weil da war unser Lebensmittelpunkt. Heute gibt es tausende andere Alternativen. Und darum weichen die Menschen aus. Wer keinen Bezug mehr hat, ist heute nicht mehr gezwungen und weicht aus. Das ist einfach ein Phänomen, was wir auch akzeptieren müssen, dass uns bewusst wird, nein, es war nicht immer alles so, wie wir es im Nachhinein sehen. Es gab keine anderen Alternativen, das war nicht schlecht, sonst wäre ich nicht in einen Orden eingetreten und ich hatte eine gute und eine schöne Kindheit und ich bin auch durch dieses Umfeld geprägt worden, aber heute ist es anders. Und dieses Anders ist nicht erst diese schlechte Generation heute, die sich irgendwo auf den Straßen festpicken und den ganzen Tag nur demonstrieren und nichts mehr machen, das hat schon viel früher angefangen. Weil es muss viel früher angefangen haben. Wenn ich sehe, ich bin jetzt 47, von meinen Mitschülern damals geht eigentlich keiner mehr in die Kirche regelmäßig. Das ist aber die Generation der jetzigen Jugendlichen. Die haben alle Kinder, so um die 18, 19, 20 herum, die mit mir in die Schule gegangen sind. Und von denen, außer vielleicht an Weihnachten und Ostern oder wenn einmal irgendwelche besonderen Feiern sind, geht keiner mehr in die Kirche. Warum? Ich glaube gar nicht, weil sie die Kirche so unmodern finden. Die haben zum Teil sehr wohl konservative, positiv gesehen, konservative Werte. Das ist jetzt nicht, dass sie sagen, die Kirche ist zu altmodisch und so weiter. Zum Teil ist es, weil sie in ihrer Jugend und in ihrer Kindheit gezwungen worden sind, zur Kirche zu gehen. Und jetzt mögen sie eben nicht mehr, sie lassen sich nicht mehr zwingen. Zum Teil, weil, glaube ich, überhaupt eine Ablehnung der Institution an sich da ist. Auch die weltlichen Vereine tun sich ja immer schwerer, Mitglieder zu bekommen. angefangen von Chören, nicht nur Kirchenchören, sondern auch weltlichen Chören, weil Menschen immer weniger bereit sind, verbindliche Verpflichtungen einzugehen. Da muss ich jede Woche zur Probe kommen. Da muss ich jede Woche hinkommen. Man geht irgendwo hin. Man geht ins Fitnessstudio, aber da geht man hin, wenn man Lust hat. Aber sich in einen Verein einbinden lassen, das ist immer schwieriger. Ich glaube, das ist auch das Problem mit dem Heiraten heute. Es ist dann nicht nur so, dass die Leute nicht kirchlich heiraten, die heiraten ja auch immer weniger standesamtlich. Immer mehr leben einfach so zusammen, weil man sich einfach nicht fixieren will. Man will sich nicht an etwas und auch nicht untrennbar an jemanden binden. Man will sich alles offen halten. Das ist, glaube ich, das Problem, was wir haben. Und wie reagiert die Kirche darauf? Weil wir wollen das Ganze ja auch vom Aspekt des Glaubens betrachten. Mit Zwang, glaube ich, funktioniert es überhaupt nicht. Die Leute lassen sich nicht mehr zwingen. Wir hatten letzten Sonntag das Evangelium von der Heiligung des Sabbats und die Lesung aus dem Alten Testament, dass man den Sabbat heiligen soll und so weiter. Wenn ich den Leuten heute mit Sonntagspflicht komme, dann nimmt mich niemand mehr ernst. Weil die Menschen haben dieses Verständnis verloren, um mit Pflicht zu kommen, da kann man gleich ganz aufhören. Wenn ich jemanden sage, aber dazu bist du verpflichtet, ich bin überhaupt nichts und zu überhaupt nichts verpflichtet. Ich glaube, wir müssen eine ganz andere Denkweise entwickeln und auch in der Sprache. Wir sollten nicht mehr von Pflicht reden, sondern von einer Einladung. Wir müssen das Positive hervortun, was wir der Welt zu geben haben. Auch wenn darauf nicht reagiert wird. Das ist auch wichtig, dass wir uns nicht selber herunterziehen lassen und depressiv werden, dass wir in so eine negative Haltung verfallen. Weil diese Ausstrahlung, die haben leider oft viele Christen. Also manchmal, wenn ich so in den Gottesdienstraum hineinschaue, Gott sei Dank nicht bei uns in der Franziskanerkirche, da ist es eher seltener, aber wenn ich mal auf Aushilfen bin, dann denke ich mir immer, oh Gott, freu dich, erlöste Christenheit. Also die schauen alle drein, als ob sie gleich zum Schafott geführt werden. Ja, ich meine, da denke ich, warum gehe ich zur Kirche? Nicht, weil ich die Hände hochheben muss und Halleluja rufen muss. Ich kann ja nicht auf Kommando glücklich sein oder auf Kommando jetzt Stimmung machen. Das ist ja auch nicht echt. Aber alle schauen immer ganz ernst, ganz betrübt rein. Ja, wo bleibt die Zuversicht? Die Freude am Glauben. Wo strahlen wir noch etwas aus, dass uns das etwas gibt? Und nach der Messe kriege ich dann oft mit, dann wird gleich geschimpft. Den polnischen Kaplan habe ich nicht verstanden. Der hinter mir hat völlig falsch gesungen, der Kantor hat sich wichtig gemacht und die Kommunionhelferin mit so einem kurzen Rock, das gehört sich ja nur wirklich nicht. Ja? Anstatt, dass man sich über das Wort Gottes unterhält, was man gehört hat, oder einmal fragt bei der Predigt, oder auch einfach nur sagt, war schön, dass wir uns eigentlich hier jeden Sonntag sehen, man sieht sich ja die ganze Woche nicht, aber sonntags treffen wir uns immer hier, wird draußen dann gleich geschimpft nach der Messe. Nun ja, ich würde sagen, das ist nicht die einladendste Atmosphäre. Und dass da sich vielleicht auch Leute, die von außen dazukommen, nicht unbedingt immer angesprochen fühlen, vor allem wenn sie vielleicht noch nicht so viel Ahnung haben. Ja, ich weiß, ich gehe nicht zur Messe wegen einer Predigt. Aber eine Predigt ist wichtig. Das stimmt alles, das weiß ich. Ja, und mir wird das auch auf den Zager gehen, wenn jemand einfach nur jeden Sonntag etwas herunterliest oder so. Und das verstehe ich dann vielleicht noch nicht einmal immer. Ja, aber einfach diese Einstellung grundsätzlich glaube ich nicht wegen dem Priester, glaube ich auch nicht wegen den anderen, die zur Kirche kommen, sondern ich glaube, weil ich der Überzeugung bin, dass Gott uns etwas geben kann. Und da ist einfach dieses Vertrauen, dass letztlich alles in Gottes Händen liegt. Und das kann uns eine gewisse Leichtigkeit geben. Von Papst Johannes dem 23. wird ja diese nette Anekdote überliefert, dass er einmal so eine innere Stimme vernommen hat von Jesus, der zu ihm gesagt hat, ja, du bist Papst, aber ich bin auch noch da. Also Gott ist auch noch da. Ich mag dieses Wort noch eigentlich überhaupt nicht, weil auch jetzt beim Provinzkapitel, wir waren dann im Stift Willering, haben das besucht und das Erste, was eine von den netten Touristen meinte, die dann so 50 Franziskaner auf einem Haufen sieht, sieht man ja auch nicht so oft, wie viel seid ihr denn noch? Ja, genug, wie Sie sehen. Also noch ist so ein furchtbares Wort. Ja, wie viel gehen denn noch zur Kirche? Wie viel beten denn noch? Ja, ich glaube, wir müssen den Fokus auf etwas ganz anderes setzen. In der Sprache, ich habe am letzten Sonntag eben genau bei diesem Thema gesagt, als es im Eingangslied geheißen hat, der Herr ruft sein Volk zusammen rings von der Erden rund. Naja, so viel Volk hört den Ruf halt nicht mehr, aber man soll nicht bei den Anwesenden über die Abwesenden schimpfen, sondern wir sollen die Abwesenden mit hineinnehmen. Und das gilt in allen Bereichen. Nicht nur im Glauben. Ich soll nicht über die schimpfen, die in der Gesellschaft nichts tun, sondern ich soll vielleicht einmal besonders denjenigen danken, die etwas tun und denen Aufmerksamkeit schenken, damit die nämlich nicht total entmotiviert werden. Wir müssen nicht das Schlechte wegreden und ignorieren, das bringt nichts, das wäre dumm und naiv, aber wir müssen das Positive wieder betonen. Und ich glaube, da haben wir sehr, sehr viel, was wir der Welt geben können. Keiner von uns muss den Papst verteidigen oder den Bischof oder sonst etwas. Kirchenpolitische Themen sind sowieso immer ein ganz zerbrechliches Eis, auf das man sich bewegen kann. Aber wenn wir hören, dass zum Beispiel negativ über die Kirche berichtet wird oder negativ über die Kirche gesprochen wird, oder oft einmal ist es ja nicht nur negativ, oder es ist ja oft einfach nur, das braucht man doch heute gar nicht mehr. Also wir sind ja schon eine Stufe weiter. Man wirft uns ja schon die Hexenverbrennung und die Kreuzzüge gar nicht mehr vor. Wir sind ja schon eine Stufe weiter gekommen. Wir sind ja schon da, dass man uns als verstaubte Institution ansieht, die es eigentlich gar nicht mehr braucht. Ich meine, früher hat eine Papstaussage unter Johannes Paul II. In meiner Jugend noch Titelseiten von Zeitungen gefüllt, wenn der mal etwas über Kondome gesagt hat oder sonst etwas. Heute fällt das unter irgendeiner Seite unter ferner liefen und am nächsten Tag redet schon keiner mehr darüber. Das sieht man, dass es den Leuten eigentlich egal ist. Damals haben sich die Leute wenigstens noch aufgeregt. Heute ist es vielen einfach wurscht. Und darum ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir den Menschen zeigen, mir gibt das etwas. Es muss dir nichts geben, dazu kann ich dich nicht zwingen, aber mir gibt es etwas. Mir bedeutet es etwas. Mir ist es wichtig. Und das müssen die Menschen aber auch spüren. Das muss auch Konsequenzen haben. Zum Beispiel, dass ich auch den Mut habe zu sagen, wenn Freunde fragen, du, machen wir einen Ausflug oder unternehmen wir etwas, und es ist ein Feiertag, dass ich sage, ja, aber ich möchte schon am Abend so zurück sein oder am Vormittag so losfahren, dass ich noch zur Kirche gehen kann. Weil mir ist das wichtig. Dass man manchmal natürlich aus gewissen Gründen nicht gehen kann, das mag alles sein. Aber grundsätzlich sollten wir uns nicht schämen und es sollte uns nicht peinlich sein, vor Menschen, die sich als unsere Freunde bezeichnen und die vielleicht mit dem nichts am Hut haben, trotzdem zu bekennen, mir ist das wichtig. Und mir gibt das etwas. Aber geben, dass es mir etwas gibt, müssen die auch spüren. Nicht, dass ich immer gut auf bin, aber wenn ich zum Beispiel gefragt werde, ja, was gibt dir das denn? Dass ich dann irgendetwas sagen kann. Wenn ich nur sagen kann, na ja, das gehört sich halt so, das haben wir immer so gemacht, ja, am Sonntag geht man halt zur Kirche, na, das gibt mir nichts. Das ist einfach, das tue ich halt so, weil es immer so war. Aber wenn ich sage, ja, ich kann da Kraft schöpfen, mir tut es gut, in der Gemeinschaft zu beten. Ich lese normalerweise vielleicht unter der Woche nicht so in der Bibel, aber am Sonntag, da höre ich ein Wort und das kann ich dann mitnehmen in die Woche. Wenn ich so etwas sagen kann, dann spüren die Leute, ja, da ist etwas dahinter. Es macht überhaupt nichts. Es steht schon in der Bibel. Da sagt der Herr, ruft mich an, so heißt es in dem Psalm. Und dass ich da einfach wirklich auch ein Zeugnis geben kann. Aber da muss ich mir dann auch selber im Klaren sein, stimmt zum Beispiel dieses Wort, euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Kann ich mich damit identifizieren? Eben, nicht, dass ich etwas schönrede und auch nicht, dass ich zum Apokalyptiker werde, der jetzt gleich das Ende der Welt voraussieht. Aber gibt mir mein Glaube die Sicherheit, dass ich sagen kann, ja, ich weiß auch nicht, wie es mit der Welt weitergeht, aber ich glaube trotzdem, dass Gott mir die Kraft gibt, weiterzugeben. Und das ist, glaube ich, etwas, was heute viele Menschen brauchen. Die haben nämlich nicht mehr diese Kraft zum Weitergehen. Die wollen auch gar nicht mehr. Die reden jetzt schon von den kommenden Wahlen und malen da die schlimmsten Bilder aus und kündigen auch zum Teil an, was oder wen sie wählen. Aber wenn man dann sagt, aber wo engagierst du dich, dass es in der Gesellschaft anders wird, kommt nichts. Wo engagierst du dich, dass es in der Kirche anders wird wieder, kommt nichts. Ich kann eh nichts machen. Und dann wird man irgendwann verzagt und frustriert. Und das ist das, was wir eben nicht sein sollten. Es gibt nichts Schlimmeres als verbitterte und frustrierte Menschen. Die machen nämlich alles um sich herum bitter. Wie schaut es aus mit dieser persönlichen Beziehung zu Gott, mit dieser persönlichen Überzeugung von christlichen Werten? Und es ist interessant, was Jesus sagt. Durch Zufall habe ich gestern einen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium gelesen, gar nicht, weil ich es geplant hatte, aber es lag einfach so vor mir. Und da ist diese Begegnung mit dem jungen Mann, mit dem reichen jungen Mann. Was muss ich tun, damit ich ins Himmelreich komme? Und es ist interessant, was Jesus tut. Er zählt die Gebote auf. Aber er zählt von den 10 Geboten nur 7 Gebote auf. Die ersten 3 lässt er weg. Und das sind eigentlich die, die sich mit Gott beschäftigen. Die anderen, die sind grundsätzlich allgemeine Werte. Aber Jesus sagt einmal zu dem jungen Mann, halte die Gebote. Du sollst nicht töten, nicht die Ehe brechen, du sollst die Eltern achten und ehren, nicht stehlen und so weiter. Nicht schlecht über andere sprechen. Und dann fragt der junge Mann, aber was muss ich tun, um vollkommen zu sein? Und da sagt Jesus dann einen Satz, der sehr tief geht. Geh, verkauf alles und folge mir nach. Und das kann der junge Mann nicht. Er kann alle Gebote halten, weil die Gebote, die moralische Verpflichtungen sind, die kann ich halten aus verschiedenen Gründen. Weil ich überzeugt bin, dass es richtig und gut ist, niemanden zu töten und so weiter. Die kann ich auch halten, aus Angst vor gesetzlichen Strafen, vor negativen Folgen, die mich treffen könnten, wenn ich mich eben an diese Gebote nicht halte. Aber den Auftrag Jesu, lass alles zurück und folge mir, das kann ich nur, wenn ich wirklich auf Gott vertraue und Gott liebe. Natürlich, wir müssen jetzt realistisch sein, keiner von uns kann alles verkaufen, sein Leben plötzlich aufgeben und einfach wie der heilige Franziskus als Bettler Gottes durch die Welt ziehen. Das geht nicht und das ging auch schon zu Jesu Zeiten nicht. Wir hören nämlich, dass in der Gefolgschaft von Jesu außer seinen Jüngern auch andere Personen waren und von denen heißt es, sie unterstützten Jesus mit dem, was sie besaßen. Also, damit einige so ein Leben führen können, braucht es auch die anderen, die das ermöglichen. Ich glaube auch gar nicht, dass es Jesus darum ginge, dass er diesen jungen Mann jetzt konkret aufgetragen hätte. Geh nach Hause, verkauf dein Elternhaus und folge mir nach. Ich glaube, es ging eher um die Frage, was bist du bereit, für die Nachfolge überhaupt aufzugeben? Wo wird das konkret? Nicht einfach eine Befolgung von Geboten, sondern folge mir nach. Meinem Beispiel, sagt Jesus. Hör auf das, was ich sage. Und Jesus verlangt immer ein bisschen mehr von uns. Nicht, dass das andere nicht genügen würde. Er zählt zuerst einmal die normalen Gebote auf, die für alle Menschen gelten, unabhängig von der Religion oder ob jemand überhaupt einen Glauben hat. Aber dann verlangt er immer ein Stückchen mehr. Bei euch aber, heißt es. Nicht nur 7-mal vergeben, 7-mal 70 vergeben. Nicht nur die Freunde lieben und die Feinde hassen, nein, den Feinden vergeben und für sie beten. Und so weiter. Wir kennen alle diese Stellen. Jesus verlangt von den Christen ein bisschen mehr als von anderen Menschen. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil es dieses ein bisschen mehr braucht, damit eine Gesellschaft, damit die Kirche wirklich ein Lebensraum wird, ein Raum, wo gelebt und geliebt werden kann. Wenn wir nämlich immer nur das tun, was nötig ist und was gerade verlangt wird, dann ist das am Ende nicht viel. Die Liebe ist bereit, mehr zu geben. Und das müssen wir den Menschen wieder vermitteln, dass es im religiösen Leben um Liebe geht. Eben nicht um eine Pflicht. Hast du die Sonntagspflicht erfüllt? Ich bin der festen Überzeugung, dass es sehr wichtig und sehr gut ist, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Aber die Frage, hast du die Sonntagspflicht erfüllt, ist falsch gestellt. War oder ist der Sonntag eben für dich eine Einladung, eine Begegnung? Hast du dein Morgen- und dein Abendgebet gesprochen? Habe ich mit Gott geredet? Habe ich versucht, auf Gott zu hören? So sollten wir fragen. Nicht, hast du irgendein Gebet heruntergesagt, weil es sich eben so gehört. Das ist wie, wenn wir nur noch in höfliche Floskeln verfallen in der Gesellschaft, aber über nichts wirklich mehr reden. Und das ist es, glaube ich, was wir dieser Gesellschaft bieten müssen. Und dann brauchen wir auch keine Angst haben, weil wir auf Gott vertrauen und weil Gott uns nicht alleine lassen wird. Und wir werden auch nicht alleine bleiben. Es wird immer Menschen geben, denen es wichtig ist. Denen aber, denen es überhaupt nicht wichtig ist, die können wir auch nicht zwangsmissionieren und bekehren. Das kann vielleicht Gott auch durch uns, dass er Menschen plötzlich anspricht und berührt. Aber wir sollten nicht frustriert sein, wenn ich meinen Enkeln oder meinen Kindern oder meinen Nichten und Neffen oder meinen Schülern und Schülerinnen oder wen auch immer zum 100. Mal einen Vortrag gehalten habe, wie wichtig doch der Glaube ist, und die gehen trotzdem nicht zur Kirche. Ich weiß, es ist schade und es ist traurig. Und man hinterfragt sich dann auch vielleicht selber, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich anders machen können. Weiß ich nicht. Wenn die Kinder plötzlich die Hälfte nicht mehr essen, fragt sich ja auch keiner, habe ich als Mutter schlecht gekocht oder als Vater. Dass sie jetzt plötzlich alle Veganisten oder sonst etwas werden. Ja, und weil sie nicht mehr in die Kirche gehen, muss ich nicht alles in Frage stellen, ob ich alles falsch gemacht habe. Wichtig ist, dass ich versuche, treu zu bleiben und eben nicht verzagen und runterziehen lassen. Zuerst nicht mich selber und dann auch nicht die anderen. Weil wir müssen uns fragen, nehmen wir die Worte Gottes ernst? Die Frage ist für mich immer eine ganz wichtige, weil das betrifft auch uns Priester und Ordensleute. Ich merke oft, dass das so eine große Angst ist vor der Zukunft, vor dem Sterben, vor dem leiblichen Sterben, vor dem wirklichen, aber auch vor dem geistigen Sterben, vor dem Ende der Kirche, vor dem Ende der Welt. Ja, dann denke ich mir, erstens ist das Evangelium kein Märchenbuch. Jesus sagt nirgendwo, dass es ein Zuckerschlecken sein wird und dass es einfach wird. Jesus ist auch nicht der Guru, der sagt, wenn wir die richtige Haltung haben oder den richtigen Ritus machen, dann wird alles gut laufen. Nein, er sagt, es wird Kriege geben, es wird Naturkatastrophen geben, alles das wird es in dieser Welt geben. Und das hat es auch immer gegeben, weil Menschen eben nicht vollkommen sind und sich eben nicht alle Menschen für das Gute entscheiden. Mehr entscheiden sich sogar für das Negative. Aber dann sehe ich bei vielen Gläubigen diese Angst, ja, jetzt bald ist die Wiederkunft des Herrn. Ja, wenn er doch bald käme, dann wäre doch Schluss mit dem Ganzen. Dann frage ich mich, was ist das für ein Glaube? Sie lesen das, Sie hören das jeden Sonntag zumindest und in den Klöstern und bei vielen anderen, die sogar täglich zum Gottesdienst gehen, täglich. Und dann hat man panische Angst. Fürchtet euch nicht. Euer Herz beunruhige sich nicht. Ich bin bei euch. Das ist es. Das ist die Botschaft und das ist der Grund, warum ich weitermache, ich persönlich, in Schulen und so weiter. Ich könnte auch mich zurückziehen und sagen, ist eh wurscht, bringt dir nichts. Ich bleib in meinem Klösterle, mach's mir fein, tu beten und irgendwann dann schlafe ich dann hoffentlich in Frieden. Nein, das dürfen wir nicht. Das ist eine Flucht. Und das wird dann ganz schnell sektiererisch. Dann wird man nämlich ganz schnell ein Club von den Elitären, von den Guten und der Rest der Welt ist dumm, gemein und schlecht. Wir kennen die Aussage. Nein, wir müssen uns in diese Welt hinauswagen. Eben mit dieser Botschaft. Und diese Botschaft ist nämlich das Schwierige und das Herausfordernde. Und ich glaube, da hat die Kirche leider auch viel verpasst. Die Kirche erklärt vor allem im deutschsprachigen Raum, das ist so eher ein Problem wirklich in Mitteleuropa. In anderen Ländern ist das nicht so. Da hat die Kirche irgendwie so den Drang, sich ständig zu rechtfertigen, ständig etwas zu erklären, ständig den Leuten etwas, ja, zu sagen, wie es zu laufen hat. Das ist schon wichtig, die Kirche muss etwas sagen. Aber ich frage mich manchmal, muss die Kirche zu allem etwas sagen? Und vor allem sagt sie das, was wirklich wichtig ist, was die anderen nämlich nicht sagen. Da, wo sie etwas sagen müsste, da schweigt sie nämlich oft. Bei ganz, ganz vielen Themen, ich weiß nicht, das hat irgendwie mit der Corona-Krise angefangen. Seitdem hat es, glaube ich, in Österreich keinen Hirtenbrief mehr gegeben. Früher sind die immer verlesen worden. Die sind mir sogar immer auf die Nerven gegangen, Entschuldigung, weil die immer so furchtbar lang waren. Und da musste man nach dem Evangelium 20 Minuten 8 DIN A4 Seiten vorlesen, was keinen interessiert und was mit dem Evangelium nichts zu tun hatte. Aber man musste es machen. Aber jetzt kommen selbst die nicht mehr. Ein Mitbruder sagt immer, die Bischofskonferenz ist stille Nachtgesellschaft geworden. Ja, also es kommt nichts mehr. Es kommen da keine Impulse, wo man den Leuten sagt, ja, wie gehe ich denn jetzt mit dem Krieg in der Ukraine um? Wie gehe ich denn mit dem Krieg im Heiligen Land um? Nicht baut solchen Bunker und tut Hamstern. Nein, wie gehe ich geistig damit um? Ich brauche auch den Leuten nicht sagen, spendet es für die armen Menschen in Gaza und spendet es für die armen Menschen in der Ukraine und sonst wo. Die Leute wissen selber durch die Nachrichten, wo die Menschen arm sind. Und die, die etwas geben wollen, die geben auch etwas. Und wenn sie es nicht bei einer religiösen Organisation geben, dann geben sie es bei einer öffentlichen Organisation, die ja auch viel Gutes tun. Ja, das brauche ich den Leuten nicht sagen, solche Sachen. Ich brauche auch den Leuten nicht sagen, dass der Putin und der Netanjahu und die alle schlecht sind und die alle nur in ihre eigene Tasche wirtschaften und der Zelensky und die Chinesen und die Taiwanesen und die Amerikaner, das brauche ich den Leuten alles nicht sagen. Aber ich muss den Leuten sagen, wie gehe ich damit um angesichts einer solchen Situation? Wie kann ich Hoffnung schöpfen? Wie kann ich leben, ohne die Nerven zu verlieren? Wo finde ich Halt? Wie kann ich mein Leben gestalten, ohne dass ich im Hamsterrad renne, bis ich irgendwann durchdrehe? Das muss ich den Leuten mitgeben. Und da haben wir eine zeitlose Botschaft. Ich glaube wirklich eine zeitlose Botschaft, nämlich die Botschaft des Evangeliums. Das, was Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat, ist heute noch wirklich genau so wahr. Ich finde nichts darin, wo ich sagen könnte, das ist aus der Zeit heraus zu verstehen. Bei Paulus ist das anders. Ja, aber da ist wirklich schon für mich ein Unterschied vom Evangelium und auch von den Apostelbriefen. Wenn Paulus zum Beispiel schreibt, eine Frau soll sich die Haare bedecken beim Gebet, ja, dann steht das in der Bibel. Aber Paulus war eben auch sein Leben lang ein gesetzestreuer Jude und eine verheiratete Frau muss sich im Judentum eben die Haare bedecken. Das hat man auch lange gemacht, vor allem auch in den lateinamerikanischen Ländern, auch zu uns kommen noch manche Filipinos mit einem Spitzenschleier auf dem Kopf zur Messe. Aber das ist aus der Zeit heraus zu verstehen und das hat kulturelle Hintergründe. Wenn Jesus sagt, liebet einander, wie ich euch geliebt habe, dann hat das keine kulturellen Hintergründe und ist auch nicht aus der Zeit heraus zu verstehen. Wenn Jesus sagt, wem ihr nicht vergebt, und wenn ihr nicht vergebt, kann euch auch nicht vergeben werden, ist das auch nicht aus der Zeit heraus zu verstehen. Und wenn Jesus sagt, fürchtet euch nicht, ist das auch nicht aus der Zeit heraus zu verstehen, was heute nicht mehr wahr ist. Es bleibt wahr. Und darum ist dieses Evangelium eben zeitlos. Und darum gilt dieses Wort, euer Herz beunruhige sich nicht. Heute genauso wie vor 2000 Jahren und es wird auch, wenn die Welt weiter besteht, in 2000 Jahren immer noch gelten. Und wenn sie nicht mehr besteht, dann brauchen wir uns auch nicht beunruhigen und nicht besorgen. Dann hat es sich nämlich erledigt. Aber dann ist es nicht erledigt in dem Sinn, dass es vorbei ist, sondern wir glauben, dass es etwas danach gibt. Und das ist auch etwas, worüber wir heute viel zu wenig reden. Was bringt dir dein ganzes Beten eigentlich? Muss mir das Beten etwas bringen? Ist Gott ein Wunderautomat, wo ich oben die Karte reinstecke und unten kommt raus, was ich haben möchte? Oder bete ich aus einem ganz anderen Grund? Ich bete aus dem Grund, weil ich eine Beziehung zu Gott haben möchte. Das ist die gleiche Frage, wie wenn ich ein Ehepaar frage, wo jemand schwer krank wird oder wo plötzlich vielleicht die Frau oder der Mann dement wird. Was bringt euch das denn noch, wenn ihr zusammen seid? Der kriegt ja eh nichts mehr mit. Bleibt man deswegen zusammen? Rede ich deswegen mit jemandem? Ich weiß nicht, es gibt vielleicht auch viele erfundene Dinge, aber es gibt diese schöne Geschichte, ein Mann geht jeden Tag ins Altenheim und besucht seine demente Frau, die erkennt ihn nicht und die weiß auch gar nicht, dass er da war. Und man fragt ihn, warum machst du das eigentlich? Sie erkennt dich doch eh nicht mehr. Aber ich erkenne sie. Und so muss es bei uns mit Gott sein. Nicht, weil es mir etwas bringt, oder weil ich etwas davon habe. Nein, weil es mir wert ist und weil es um Liebe geht. Und weil ich auch daran glaube, dass es etwas gibt, was über den Tod hinausgeht. Und auch davon redet die Kirche zu wenig. Dass unsere Hoffnung nicht nur in dieser Welt liegt. Früher haben sie genau das Gegenteil gemacht. Da hat man es maßlos übertrieben und nur von den letzten Dingen geredet. Und wenn es einem schlecht ging, so nach dem Motto, ja, wer auf Erden viel Leid muss tragen, wird es im Himmel schöner haben. Ja, das ist auch nicht die Lösung. Ja, aber dass ich einfach auch diese Realität noch bringe, wir sind eben kein Verein, der sich hier trifft und da zahlt man eben seinen Beitrag und für seinen Beitrag kann man dann auch einfordern, auch wenn man nie zur Kirche geht, dass man eine schöne feierliche Hochzeit bekommt und noch eine feste Leiche in Wien obendrauf. Ja, das kann ich dann einfordern. Nein, wir sind mehr. Wir sind eine Gemeinschaft, die glaubt, hoffentlich, an eine Realität, die wir nicht sehen, aber von der wir fest überzeugt sind. Und das hält uns zusammen. Und weil, glaube ich, diese Beziehung zum Transzendenten und diese Verbindung zu Gott immer mehr verloren geht, ich bin oft geschockt, dass auch in manchen kirchlichen Dokumenten, jetzt nicht vom Papst oder so, aber wenn ich so andere Sachen lese, Jesus gar nicht mehr vorkommt. Ich will keine Diskussion in der Richtung haben. Man kann über den synodalen Weg denken, wie man will. Aber eins ist mir aufgefallen. Bei den ganzen Diskussionen ist eigentlich nie über Jesus gesprochen worden, sondern immer nur über Kirchenpolitik. Haben wir nicht mehr, was uns zusammenhält? Politik trennt. Das wissen wir. Und spaltet oft. Ist wichtig. Ohne geht's nicht. Und es müssen auch, wie gesagt, Entscheidungen getroffen werden. Aber ist das in meinem Glaubensleben wichtig? Hängt mein Glaube davon ab? Nein. Mein Glaube hängt höchstens von dem ab, der sagt, verzag nicht. Beunruhige dich nicht. Aus dem einen Grund, weil er sagt, ich bleibe bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich glaube, wenn wir das ausstrahlen oder zumindest versuchen, dann wird es auch einen neuen, aber auch sicherlich einen anderen Aufbruch geben, als es gewesen ist. Danke.
Vielen Dank für die hoffnungsvollen, ermutigenden, bodenständigen Worte. Also ich gehe mir nach Hause nach den Beiträgen und nehme immer ganz viel mit, weil das so aus der Realität gesprochen ist. Und dafür möchte ich Ihnen danken, weil ich denke, das war auch eine schöne Zusammenfassung von unserem Seminar, wo jeder von uns seinen Teil mitnehmen kann. Danke. Trotz aller Umstände rundherum und wir hoffen, dass es Ihnen schnell besser geht.
Ja, das wird auch.
Haben Sie Fragen? Clara?
Ich glaube, von Franziskus erzählt man sich das Geld, wenn nötig, auch mit Worten.
Ich habe das jetzt
noch einmal, bitte.
Akustisch nicht verstanden.
Franziskus erzählt man sich das Reden, wenn nötig, auch mit Worten. Also das heißt die persönliche Ausstrahlung. Kennen Sie Frau Franziskus?
Ja, aber irgendwie war das bei Franziskus anders. Das wird nämlich auf dem Ambo bei uns in der Franziskus-Friedenskapelle dargestellt. Der Bruder Leo bittet den heiligen Franziskus, mit ihm predigen zu gehen. Und die beiden spazieren den ganzen Tag durch die Gegend und kommen am Abend ins Kloster. Und dann sagt der Bruder Leo, aber Bruder Franziskus, wir wollten doch predigen. Und dann sagt der heilige Franziskus zu ihm, ja, aber das haben wir doch den ganzen Tag getan, als wir unter den Leuten mit unserem Habit und so weiter unterwegs waren. Also nicht, dass ich konkret eine Predigt halte, sondern einfach durch das Leben. Weil wer, Also wer will schon noch eine Predigt hören, wenn man nicht in die Kirche geht? Ja? Also wenn ich eh mit der Kirche nichts zu tun habe, dann will ich nicht auch noch auf der Straße von irgendeinem Pfarrer angeredet werden, der mir einen frommen Vortrag hält. Ja? Das ist so ungefähr, wenn bei Ihnen die Zeugen Jehovas anläuten. Also ich glaube nicht, dass die Leute da so empfänglich sind. Aber das muss sich natürlich entwickeln, einfach durch ein Gespräch. Wie gesagt, wenn ich mit dem Habit unterwegs bin, oft fragen mich Jugendliche, hey, bist du echt? Ja. Ja, aber wo sehen die denn noch jemanden? Der Bruder Klaus, der läuft noch manchmal mit seinem Kapuzinerhabit überm Stephansplatz und verteilt seine Bilteln. Ja, aber wo sehen die denn sonst noch Ordensleute? Gerade um den Stephansplatz herum noch, weil da konzentriert es sich. Oder mal eine alte Ordensschwester, nichts gegen alte Ordensschwestern, ja. Aber die sehen doch keine Ordensleute mehr auf der Straße. Und darum werde ich wirklich oft gefragt, bist du echt? Ich bin schon bei der Kontrolle, bei der Security-Kontrolle am Flughafen gefragt worden, weil ich bin nach Hause geflogen und denk mir nichts. Und bei uns Rheinland, es war gerade Faschingszeit, der hat geglaubt, ich bin verkleidet. Da habe ich dem Security-Mann gesagt, nein, ich bin echt. Ich weiß, dass Karneval ist, aber ich bin kein Teil davon. Ja, aber das ist ja überhaupt nicht mehr präsent. Die Leute wissen auch oft, obwohl die Franziskaner ja bekannt sind, fragen Sie mal jemanden, wo die Franziskanerkirche ist in Wien. Weiß keiner. Müssen es nur sagen, neben dem kleinen Café. Das kennt jeder. Ja. Ja? Der Herr?
Aber ich glaube, ich darf darüber informieren, auch die jetzt doch am Sonntag manchmal interessiert sind, ganz im Preis in die Flüchtlinge, wenn die so kriegsgerätig und mühsam und geplagt schauen, auch die sind echt. Und wenn sie noch keine selbe Kondition.
Nein, das.
Die sind wirklich echt. Die sind wirklich mühsam und geplagt.
Ja, ja.
Weil deswegen geht es auch in die Kirche. Die anderen brauchen das ja nicht. Die sind ja eh heftig. Das erzählen wir die brauche das nicht. Ich brauche keine Erlösung, ich brauche keinen Himmel, ich brauche keinen lieben Gott. Ich fühle mich gern, ich fühle mich wunderbar. Uh-huh. Das erzählen ja auch die, die vor 60 Jahren, als sie mit Islam in mir gestartet sind. Der sagt schon das auch, ich gehe da auch voran, ich mache das, ich kümmere mich um meine Familie. Uh-huh. Ich bin happy, ich brauche das.
Aber
hat schon der Goethe gesagt, nicht?
Ja, ja, nur guter Goethe hat vieles Gutes gesagt. Aber ich glaube, wenn ich nur einen religiösen Bezug aufbauen kann, wenn es mir schlecht geht, und wenn ich nur den lieben Gott brauche, wenn ich mühselig und beladen bin, dann stimmt etwas im religiösen Leben nicht. Das ist wie wenn ich mit meiner Frau nur rede.
Die
muss man jetzt aufpassen. Er spricht eine einmalige Einladung aus. Er sagt nämlich, kommt nicht nur zu mir, wenn es euch gut geht. Kommt, da muss man das Evangelium im Gesamten sehen. Ja? Man kann nicht einen Satz herausnehmen, ja? Weil dann steht in der Bibel auch, es gibt keinen Gott. Steht nämlich auch in der Bibel, wenn ich einen Satz herauslehne, einfach. Ich muss den Zusammenhang sehen. Jesus ist derjenige, der eben die Mühseligen und Beladenen einlädt, um ihnen Ruhe zu verschaffen. Wer von uns tut das? Aber das ist seine Botschaft. Ladet nicht ein, die es euch wieder gut machen können, wenn ihr ein Fest haltet, sondern ladet die ein, die es euch nicht mit Geschenken vergelten können und so weiter. Jesus will eine ganz neue Ordnung schaffen, nicht die, ich gebe etwas und kriege etwas dafür zurück. Ich muss Gott nichts geben, in Anführungsstrichen. Ich darf auch zu ihm mit leeren Händen kommen, damit er sie auffüllt. Aber das Argument höre ich ganz, ganz oft. Ja, ja. Und wenn es den Leuten schlecht geht, kommt es in die Kirche. Aber wenn sie dann nicht mehr kommen, wenn es ihnen gut geht und sie brauchen den lieben Gott nicht mehr, dann hatten sie nie eine richtige Beziehung zu Gott. Das ist wie zu einem Freund, in Anführungsstrichen, den ich nur brauche, wenn er mir beim Umzug und beim Umbau hilft. Und wenn er seine Schuldigkeit getan hat, rufe ich ihn nicht mehr an. Wir müssen eine Beziehung zu Gott haben. Nicht nur, wenn wir etwas von ihm wollen. Lieber Gott, mach, dass es mir gut geht. Das ist wie die Kinder. Lieber Gott, ich bin jetzt auch brav und mach, dass die Mathearbeit doch noch ein Vierer wird. Und danach bete ich nicht mehr. Na, so geht's nicht. In guten und in schlechten Tagen. Das ist in jeder Beziehung so. Und Gott ist lebendig und ist Beziehung. Weil auch wenn Kriege und Naturkatastrophen kommen, sagen wir auf die Pilger im Heiligen Land, werden sehen, die Zeiten werden wieder schlechter werden, dann gehen sie wieder in die Kirche. Ja, soll ich jetzt beten, dass der Putin uns Bomben auf Wien wirft, damit die Leute wieder in die Kirche gehen? Und wenn dann wieder Frieden ist, nach 2 Jahren ist wieder vergessen. Und dann gehen sie auch nicht mehr in die Kirche. Das ist kein Glaube und keine Beziehung zu Gott.
Bitte.
Also ich glaube, ja, davon bin ich überzeugt, das sage ich auch den Leuten. Ja, das. Ja. Nein, da mache ich mir auch keine Sorgen. Also ich kenne auch Beispiele, die nach vielen, vielen Jahren wieder angefangen haben, in die Kirche zu gehen und so weiter. Aber ich habe es nur als Beispiel gebracht, eben, dass das nicht die heutige Generation ist, die jetzige, die Jungen, sondern dass das schon vorher angefangen hat mit dem. Es ist ja nicht erst, dass es die letzten paar Jahre so ist. Ich meine, das hat ja schon in den 70er Jahren und so in den Städten angefangen einfach, weil das ist die Generation, ich bin 76 geboren, das ist die Generation, in der wir aufgewachsen sind. Ja? Da, und diese, meine Mitschüler, von denen denken eben viele so. Das mit der Predigt ist ein bisschen schwierig. Da muss man andere Foren finden. Wir haben zum Beispiel bei uns im Franziskanerkloster monatlich Bibelgespräche. Das Plakat hängt bei uns am Eingang. Seit der Pater Benno nicht mehr lebt, darf ich die jetzt machen mit der Frau Gallhofer. Und da nehmen wir immer das Sonntagsevangelium vom kommenden Sonntag und dann sprechen wir darüber. Da kann jeder hinkommen, ist jeder zu eingeladen und da kann man auch Fragen stellen, genau. Weil sonst im Gottesdienst würde das ausarten, weil ich kann ja nicht 2 Fragen zulassen und dann den dritten sagen, Entschuldigung, Die Viertel nach elf Messe muss auch noch beginnen. Ich muss jetzt einmal weiterkommen, dass wir die Kommunion noch schaffen oder so. Also da muss man eher Katechesen oder Bibelgruppen oder so aufsuchen, um diese Sachen zu klären. Ja, dann?
Ich möchte dazu ergänzen, also das würde nicht gehen. Aber was schön ist, was Sie gesagt haben, anstatt nach der Messe sich gleich zu beschweren und zu schimpfen, könnte man ein schönes Ritual. In manchen Kirchen gibt es das Pfarrcafé, dass man sich im Pfarrcafé sitzt und dann darüber spricht, über das Evangelium, über die Predigt.
Ja, da gibt es. Nein, das ist, wie gesagt, das ist mir völlig klar. Ich möchte ja auch nicht eine Predigt hören, die ich nicht verstehe oder die einen total langweilt. Aber man muss jetzt auch sagen, zumindest bei mir hat sich noch niemand beschwert. Also, aber ich glaube, es ist auch eine Gabe. Es können nicht alle reden. Ja? Ich glaube, das ist auch eine Gabe und ein Geschenk. Das ist wie, glaube ich, auch bei Lehrern. Ein Lehrer kann inhaltlich alles richtig vermitteln, ja, aber ein Lehrer kann auch vielleicht nicht die Gabe haben, das rüberzubringen. Der sagt überhaupt nichts Falsches, ja, aber es ist einfach nicht die Gabe.